HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit dem Schauspieler Samuel Koch. Ich heiße Karin Röder. Unser Gast hatte gerade sein Schauspielstudium in Hannover begonnen, als er 2010 bei einer Wette in der ehemaligen Fernsehshow Wetten, dass schwer stürzte. Dabei brach er sich an 4 Stellen das Genick. Seither ist der 31-Jährige vom Hals abwärts gelähmt. Was das für einen jungen Mann bedeutet, der bis dahin unter anderem Kunstturner und sehr bewegungsbegeistert war, können sich Außenstehende wahrscheinlich noch nicht einmal annähernd vorstellen. Heute arbeitet Samuel Koch als Schauspieler, so wie er das einst vorhatte. Da taucht die Frage auf, wie schafft er das und wie hat er es geschafft, sich nicht aufzugeben? Er ist wohl einer, was der Titel seines aktuellen Buches kurz, knapp und sehr treffend zusammenfasst. Ein Stehauf-Mensch. Herzlich willkommen, Samuel Koch.
Vielen Dank, hallo.
Herr Koch, wie geht es Ihnen heute?
Ach, ganz gut. Tatsächlich ist heute im Grunde gerade so ein freier Tag, abgesehen davon, dass ich hier bin, aber ich würde das hier auch mit als frei bezeichnen. Deswegen bin ich gerade entspannt und kann gerade so ein bisschen durchatmen.
Ja, das ist gut, dass Sie das so sehen. Wir wollen ja nicht, dass das Ganze in Arbeit ausartet, Nein. Hier unser Gespräch. Naja, immerhin sind Sie, ich glaube, so ungefähr seit 6 Uhr heute Morgen unterwegs oder vielleicht sogar länger. Woher nehmen Sie die Energie?
Sie haben es vorhin bei der Vorstellung kurz erwähnt, Kunstturner. Ich habe zu Hochzeiten 12-mal die Woche trainiert. Nebenher habe ich immer schon versucht, relativ früh zu arbeiten, um auch noch andere Aktivitäten zu tun, die auch kostspielig sind, wie Skifahren und Snowboard fahren, und war immer in der Gemeinde aktiv. Und wenn ich dann noch Zeit hatte, bin ich in die Schule gegangen. Das heißt, mir stellt sich meist gar nicht die Frage, woher nehme ich die Kraft, sondern eher wohin jetzt mit meiner überschüssigen Kraft, die ich nicht mehr für so viel Bewegungsaktivitäten nutzen kann. Und woher nehme ich sonst Energie? Naja, ich esse hier meinen Apfel und trinke und ab und zu schlafe ich und mache Dinge, die mir Freude machen, im Optimalfall.
Ein Stehauf-Mensch, was uns stark macht, so heißt Ihr Buch, Untertitel. Das ist kein Resilienzratgeber. Was ist es denn?
Ja, es gibt ja dieses, ich nenne es mal fast Modewort oder Modebegriff der Resilienz. Und es gibt relativ viele Resilienzratgeber, Resilienz-Workshops, Seminare. Ich war selbst schon vom Resilienzzentrum der Schweiz eingeladen für einen Vortrag und glaube auch bei Quartz und Co. einen Beitrag über Resilienz anhand meiner Person. Also überall stoße ich auf dieses Thema. Und immer spricht man von so Workshops und gibt hier so Ratgeber und Resilienztipps. Und deswegen habe ich diese Resilienzratgeber eher so überprüft und auch in meinem Leben festgestellt, dass manchmal Ratschläge auch nur Schläge sind und deswegen eher von diesem Ratgebertum distanziert und versucht, so sensibel wie möglich, weil Sie jetzt gefragt haben, was ist es dann? Könnte ich auch ein bisschen kürzer fassen, Entschuldigung. Hoffentlich nicht ein weiterer Ratgeber, meiner Meinung nach, sondern aus dem Leben gesammelte Geschichten von verschiedensten Menschen und dann vielleicht eher kein Ratgeber, sondern ein Inspirator oder etwas ermutigen.
Resilienz, das ist ja die Fähigkeit, nach traumatischen Begebenheiten oder schweren Krisen im Leben wieder, ja, im übertragenen Sinne auf die Beine zu kommen, ein normales oder vielleicht sogar zufriedenes Leben zu führen. Und Sie haben für Ihr Buch mit Menschen Gespräche geführt, waren im Hospiz, im Gefängnis, in Bildungseinrichtungen. Sie haben auch mit Einwanderern gesprochen, um irgendwie diesem Thema auf die Spur zu kommen und haben natürlich Ihre eigenen Erfahrungen. Und wenn einer resilient ist oder zur Resilienz was sagen kann, dann sind Sie es doch bei dem, was Sie hinter sich haben.
Vielleicht, also rein biologisch passt der Begriff natürlich nicht. Stehaufmensch. Mhm. Also hinten drauf steht, ist ein Paradebeispiel für einen Stehaufmensch, aber im Grunde, wenn man genau hinsieht, stehe ich eben nicht auf. Leider.
Das ist ja im übertragenen Sinne gemeint.
Das nebenbei, ne? Natürlich. Zum einen haben Sie mit traumatischen Schicksalsschlägen oder so in Verbindung gebracht. Das ist jetzt, glaube ich, ursprünglich, und mittlerweile ist mir aber der Begriff auch überall begegnet. Man will resiliente Wirtschaft und man
Mitarbeiter vor allem.
Resiliente Mitarbeiter, man will resiliente Schüler und auch schon im Kindergarten. Also im Bildungsministerium wurde darüber diskutiert, wie wir unsere Kinder möglichst resilient schon früh erziehen. Also hat gar nicht mehr was unbedingt mit Trauma zu tun. Und in der Praxis anzuwenden ist nochmal was ganz, ganz anderes. Und gerade mit unvorhergesehenen Dingen, da kann man sich auch gar nicht drauf vorbereiten und wäre auch absurd, wenn man sein Leben ausrichtet auf das Unerwartete, Furchtbare.
Ein Punkt in Ihrem Buch, da schreiben Sie von Hoffnung. Mhm. Zunächst habe ich gedacht, ist ja selbstverständlich, Hoffnung muss man haben. Nur wie Sie das beschreiben, dass Sie von Anfang an Hoffnung hatten, das heißt von Anfang an direkt nach dem Unfall, Sie lagen in einer Art Schraubstock, weil Ihr Genick fixiert wurde, Sie wurden sogar monatelang auch künstlich beatmet. Ja. Von Anfang an hatten Sie Hoffnung oder haben die Hoffnung nicht verloren, obwohl Ihnen eine Diagnose unterbreitet wurde, die gar nicht hoffnungsvoll klingt. Und dennoch, was hat diese Hoffnung Ihnen letztendlich beschert?
Das sind mit Sicherheit viele verschiedene Dinge, die ich da aufzählen könnte, die dazu geführt haben, dass ich irgendwie auch, und das muss ich dazu sagen, mit Sicherheit nicht immer, hoffnungsvoll in die Zukunft schauen konnte. Also um das einzuordnen, zu besserem Verständnis, bin auch kein Unmensch, beziehungsweise einfach nur ein Mensch, der durchaus verzweifelt war und durchaus keine Perspektive mehr gesehen hat und durchaus sehr viel Schmerzen hatte und gesagt habe, Mama, hol den Tierarzt, wenn Tiere so leiden, dann werden die erlöst. Das gab es schon, aber oft ein solches Zitat ist eher so flapsig gefallen. Und ein bisschen basiert dieses Hoffnungskapitel auch, weil ich diesem Optimismus auf den Grund oder auf den Kern oder Zahn fühlen wollte, ob es da nicht noch was Stärkeres, Tiefgreifenderes gibt.
Yeah.
Komme dann eben auf die Hoffnung oder dann im weiteren Verlauf des Kapitels auch auf den Begriff Zuversicht. Ich das noch etwas Stärkeres finde, aber es geht auch nicht um Begriffe hin und her wälzen. Ich glaube, mein Vater hatte ein Interview gegeben gehabt, unmittelbar nach meiner Diagnose, wo ich in absolut keinem guten Zustand war, wo er formuliert hat, Samuel wird wieder glücklich werden. Und war eigentlich eher sehr vermessen. Mein Vater ist absolut nicht der Typ für platte, plumpe Sprüche. Er ist sehr reflektiert und rational sich äußernd. Und ich glaube, was in ihm aber steckte, war was von dieser Hoffnung. Mhm. Und auch ich wusste irgendwie, man kann eine Hoffnung, so fällt mir gerade auf, während wir darüber sprechen, gar nicht so plastisch beschreiben. Aber es war zum einen von meinen Eltern ein bedingungsloses Angenommen sein und geliebt sein, unabhängig davon, ob ich jetzt der Sportler bin oder der Athlet. Es waren meine Geschwister, also sprich Familie, es waren viele Freunde, es waren meine Kommilitonen, es war ein Professor, der gesagt hat, du kommst mit zurück an die Uni, wir glauben an deine Fantasie und Kreativität, du bist nicht nur wegen deiner Beweglichkeit engagiert worden. Also damit war es dann eine Beschäftigung, wo ich wusste, okay, wenn ich Aufgaben habe, wenn ich Herausforderungen habe, dann kann ich da hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Und es waren dann aber auch Momente eklig und unschön und wo ich so überhaupt keine Perspektive mehr gesehen habe und mich trotz aller Freunde und Familie irgendwie unverstanden und allein gefühlt habe. Und in dieser Phase ziemlich am Boden, würde ich es jetzt mal so drastisch ausdrücken, eines der ersten Male noch mit Halskrause im Rollstuhl auf dem Balkon des Klinikdachs geschoben wurde, nachdem ich wochenlang nur einen Fensterausschnitt der Umgebung aus der Intensivstation gesehen habe und wochenlang nur durch Luftröhrenschnitt im Hals beatmet worden war und dann rausgeschoben wurde und zum ersten Mal wieder unklimatisierte Bergluft durch Mund und Nasenhöhle einatmen konnte und die Berge gesehen habe und einen See und die Wiese und die lustigen Heidschnucken auf der Wiese und irgendwie kurz zuvor mich schon gefragt habe, wohin sonst soll ich jetzt noch gehen, habe mich an den Erfinder des Rückenmarks gewandt und habe mich in diesem Moment irgendwie getragen und aufgefangen gefühlt und konnte grinsen. In diesem ekligen Moment saß ich auf diesem Balkon und habe irgendwie gegrinst und habe gewusst, okay, da draußen gibt es noch mehr, für das es sich zu leben lohnt. Und auch wenn es mir bis heute schwerfällt zu sagen, muss es oder gibt es wohl Wichtigeres, als sich bewegen zu können. Und da auch das hat dazu geführt, dass ich hoffnungsvoll in die Zukunft schauen konnte und immer noch kann.
Und ich bin auch eine Weile hängen geblieben an dem Satz, den Ihr Vater gesagt hat, Samuel wird wieder glücklich werden. Es heißt ja nicht, Samuel wird wieder genauso werden wie früher oder er wird wieder ganz der Alte in Anführungsstrichen werden, sondern er wird wieder glücklich werden, aber eben auf eine andere Art.
Ja, ich hätte es stellenweise auch nicht für möglich gehalten, aber er hat schönerweise recht behalten.
Das sieht man Ihnen auch an. Und was ich auch gesehen habe, Herr Koch, und das finde ich geradezu frappierend, Sie haben eben eine leichte Handbewegung gemacht mit der rechten Hand, um das Gesagte zu unterstützen und hatten auch kurz mit der linken Hand ihr Glas berührt. Und das sind ja auch Dinge, die sich auch erst im Laufe der Jahre entwickelt haben, durch die Therapie oder auch das Training, was Sie täglich machen.
Ja, mir fällt das manchmal gar nicht mehr so auf. Klar, also irgendwie sollte auch was passieren, wenn ich schon täglich mich dran mache und irgendwie mein Wahlpflicht-Therapieprogramm absolviere.
Und Sie schreiben ja auch, Sie geben nicht auf. Sie haben tatsächlich die Hoffnung, dass es ja in absehbarer Zeit eine Erfindung geben wird, die Ihr Rückenmark wieder so herstellt, dass Sie vielleicht sogar tatsächlich widerstehen können, aufstehen können.
Nun ja, ich würde sagen, diese Hoffnung oder dieser Antrieb bestimmt nicht meinen Alltag. Da versuche ich schon eine Balance zwischen dem Hier und Jetzt und in der Gegenwart leben. Die einzige Dimension, in der es sich nun mal zu leben lohnt. Und trotzdem würde ich mich, da haben Sie recht, nicht für die Rückenmarksforschung stark machen und aktiv machen, wenn ich nicht glauben würde, dass da irgendwann mal noch was möglich ist. Also von den Expertenforschern und Neurologen weiß ich, es ist keine Frage mehr, ob Querschnittlähmung irgendwann heilbar ist oder nur noch wann. Und natürlich mache ich das mit so einem gewissen Hoffnungsschimmer, ob ich das noch erlebe oder dann irgendwann anderen zugutekommt, bleibt abzuwarten.
Samuel Koch ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Er ist Schauspieler, hat schon 3 Bücher geschrieben. Das 3. haben wir hier dabei. Es heißt Steh auf, Mensch, mit dem Untertitel Was macht uns stark? Und Zusatz, es ist kein Resilienzratgeber, denn Ratgeber bzw. Ratschläge sind eben auch Schläge, hat Samuel Koch eben gesagt. Herr Koch, Sie haben eine junge Dame dabei, das ist Ihre Assistentin. Sie sind auch heute Morgen gefahren worden. Der Rollstuhl bringt Sie auch von A nach B. Sie können ihn ja auch bedienen. Der ist ganz schön schnell, habe ich eben gemerkt, als ich neben Ihnen hergelaufen bin. Und Sie sind also rund um die Uhr von Assistenten und Helfern umgeben. Ich glaube, von 4 Vollzeithelfern und 3 Teilzeithelfern oder umgekehrt. Das heißt, Sie brauchen Hilfe beim Duschen, beim Anziehen, beim Essen. Wie gelingt es Ihnen, dabei eine Privatsphäre zu wahren?
Interessante Frage, die auch keine leichte Lösung, beziehungsweise eine, die sich einspielen muss und einüben muss. Und da nehme ich mir ganz bewusst auch Zeiten und Räume. Meist verschiebt sich das auf Abend- oder Nachtstunden, in denen ich irgendwie nochmal für mich bin. Und ansonsten, ja, ist das, jetzt haben Sie meine Assistentin, die heute dabei ist, angesprochen, Heilerziehungspflegerin, ist das natürlich immer ein großes Thema, glaube ich, auch in so einer Ausbildung von Nähe und Distanz zu wahren. Also nicht ganz unkompliziert, aber ich appelliere dann oft irgendwie auch an logischen Menschenverstand. Dann bekommt man schon so ein Gespür, wann es mal an der Zeit ist, jemanden zu lassen und wann nicht und wann immer. Es geht in Räumen, die Assistenten, die eben meine überwiegend Arme und auch Beine ersetzen, dann so viel wie möglich Freiraum und Freizeit auch mir ein oder auch Zeit mit meiner Frau zusammen. Und so, ja, ich sage mal, auch wenn es ein bisschen negativ klingt, arrangiert man sich. Und das ist mal präsenter und mal stört es vielleicht. Und man wünscht sich mehr Spontanität oder mehr Unabhängigkeit. Und mal fällt es gar nicht auf. Und oftmals überwiegt aber auch die Dankbarkeit über die Menschen, die einen unterstützen und dass wir auch in einem Sozialstaat leben dürfen und dass ich jetzt in meinem Fall auch die Möglichkeit habe, es geht nicht ohne Familie und nicht ohne Freunde, sonst könnte ich so einen Assistenz- und Hilfsbedarf gar nicht decken. Aber
Sie meinen finanziell decken?
Ja, aber dass ich das kann und dass ich da versorgt sein darf und damit nicht hilflos bin, sondern nur, wie Sie auch gesagt haben, hilfsbedürftig, ist eigentlich ein Privileg, wofür ich dankbar bin.
Herr Koch, Ihr Traumberuf war Schauspieler nicht. Sie wollten eigentlich Kunstturner werden, beziehungsweise waren es ja auch, habe ich über Sie gelesen und waren fasziniert von Stunts und Fechten und Reiten und alles, was mit sportlicher Betätigung zu tun hat und haben sich auch deswegen irgendwann mal an der Schauspielschule eingeschrieben in Hannover, weil das dort auch verlangt wurde. Ja, und dann haben Sie Theatergeschichte geschrieben. Der erste schwerbehinderte Schauspieler mit Diplom und vor allem der erste schwerbehinderte Schauspieler mit Engagement. Und zwar am Staatstheater Darmstadt waren Sie 4 Jahre lang. Das war ja auch was ganz Neues, quasi ja Pionierarbeit.
Ja, so würde ich es auch bezeichnen. War auf jeden Fall Arbeit und die man auch sich nirgends abschauen konnte, weil es sie noch nie gegeben hat. Und ja, ich kann rückblickend auch nur sagen und auch in der Gegenwart, dass ich immer selbst neu überrascht wurde. Bin immer frisch, fröhlich voran und habe die Herausforderung gesucht. Und das Schöne am Theater ist, dass es ein Raum ist, in dem man mit Kreativität arbeiten muss auch und in dem man das Geschenk seiner Fantasie einsetzen darf und soll. Und mit diesen Rezepten ist es möglich, solche Pionierarbeit zu leisten und Neues zu entdecken und zu forschen und zu experimentieren, immer wieder zu scheitern und neue Wege zu suchen und zu finden. Und so dachte ich noch, nach meinem Unfall ist es ungefähr das Naivste oder Dümmste, in meinem Zustand ein Schauspielstudium fortzusetzen. Denke ich jetzt rückblickend, im Grunde war es auch in meinem Zustand das Beste, was ich machen konnte.
Ja, Sie haben auch den Menschenfeind gespielt in Darmstadt. Einmal hingen Sie kopfüber von der Decke. Mhm. Naja, hat ja auch was mit Akrobatik zu tun. Was hat man sich denn da einfallen lassen? Was hatte das für einen Hintergrund?
Ja, das Stück war eine Romanadaption von Ruf der Wildnis. Unser Stück hieß Ruf der Wildnis, Untertitel Stimme des Kapitals. Ich habe im übertragenen Sinne die Stimme des Kapitals gespielt. Also eigentlich eine Leiche im ersten Moment. Meine Kernkompetenz, Leichen kann ich besonders gut. Und war zunächst in einem Eissarg als Ötzi, der in das amerikanische Salon-Wohnzimmer eingebrochen ist, als Symbol des Klimawandels, bis ich dann dort rausgeholt wurde. Und Wer ruft der Wildnis kennt, das ist aus der Perspektive von Jack London, eines Hundes, geschrieben. Und die in Goldrausch, der dort auch eine Rolle spielt, eine maßgebliche, und auf unsere heutige Zeit übertragen wurde, auf den Kapitalismus, wurden dann auch die Leichen des Nachts hochgehangen, damit die Wölfe nicht dran gehen. Und dort habe ich dann eben in hochgehangenem Zustand den Schlussmonolog gehalten.
Das hat ja wunderbar dann wieder gepasst. Ne? Auch mit viel Kreativität.
Viel Spaß gemacht, ja.
Ja, seit Oktober sind Sie am Nationaltheater Mannheim, unter anderem auch in der Rolle des Judas, den Judas-Monolog sprechen Sie da und ab und zu noch als Gast in Darmstadt.
Jetzt zum Beispiel in Goethes Faust, was ich noch immer in Darmstadt seit über 3 Jahren war fast ausverkauft. Spielen darf.
Immerhin sind Sie ja in der Nähe geblieben, Mannheim, Darmstadt, das ist ja gar nicht so weit entfernt. Sie sind im Badischen aufgewachsen.
Sehr richtig.
Ja, wie gefällt es Ihnen denn hier im Rhein-Main-Gebiet bzw. im Rhein-Neckar-Raum?
Gute Frage. Wenn mich fragen würde, wo ich mich heimisch fühle, dann würde ich eher sagen in Deutschland, weil ich auch gerne und oft und glücklicherweise viel unterwegs sein darf. Aber das Rhein-Main-Gebiet ist natürlich aus Theatersicht ein besonderes Gebiet, weil es so eine extreme Theaterdichte hat. Also mit Wiesbaden, mit Darmstadt, mit Frankfurt, mit Mannheim, mit Mainz. Und ich finde das eigentlich ganz gut, auch jetzt, wo ich zwischen Darmstadt und Mannheim pendel, dass da keine so ungute Konkurrenz entsteht, sondern irgendwie auch ein kreativer, künstlerischer und produktiver Austausch.
Ja. Samuel Koch ist heute zu Gast bei Doppelkopf im HR2 Kultur. Und der junge Mann, der gleich sein Lied zum Besten gibt, der kommt aus Wetzlar in Hessen. Und er heißt Samuel Harfst.
Wir haben im Grunde uns kennengelernt, noch als ich rehabilitiert wurde in der Schweiz. Da kam er zu Besuch und ich habe auch bei meinem Entlassungsabend ihn eingeladen zu musizieren für die gesamte Klinik und dann eher so bei einer Geburtstagsfeierlichkeit, ich glaube meinem Geburtstag, auf dem Balkon gesagt, Mensch, wir müssten irgendwas Berufliches zusammen machen, damit wir uns öfter sehen. Und sein Bruder, der auch sein Management organisiert hat, dann aus dieser Schnaps- oder Bieridee, wie auch immer, ernst gemacht und dazu eine erste Mischung unserer Kompetenzen, nämlich eine Konzertlesung, organisiert als Test und in Berlin im Soho-Haus, das kam sehr gut an. Und seitdem, für uns überwältigenderweise, sind diese Abende seit nunmehr 5 Jahren ausverkauft.
Ganz toll.
Schwer zu beschreiben. Am besten muss man sich so einen Abend einfach mal anschauen. Die Steh-auf-Mensch-Tour. Und weil Inhalte aus dem Buch auch dort dann vorkommen werden.
Doch du sagst, du willst kein Geld, keine Blumen und kein Kleid. Du willst nur mein Kostbarstes, ein kleines bisschen Zeit. Du sagst, du willst kein Geld, keine Blumen und kein Kleid. Du willst nur mein Kostbarstes, ein bisschen meiner Zeit. Ich gäbe mein Geld, gäbe mein Haus, gefüllt mit Dingen, die ich sowieso nicht mehr brauch. Mein letztes Cent, ich tausch das ein, bei dir zu sein.
Sie können das besser, Herr Koch.
Nee, ich weiß nicht, ob ich das so gut kann. Ich glaube, der Ton. Mischer musste noch einiges daran glätten, als ich da im Studio war.
Das waren Sie nämlich, der da
mitgesummt hat, ja.
Das Lied stammt von Samuel Harfst, Mein letztes Hemd heißt der Titel. Und ist das auch Bestandteil Ihrer Steh-auf-Mensch-Tour, Herr Koch, die Sie zusammen mit Samuel Harfst machen in diesem Jahr?
Das Lied ist aus seinem neuesten Album und jeder Abend ist anders. Wir halten uns das bewusst frisch und abwechslungsreich. Wir haben genug Texte und genug Lieder, um da rangieren zu können und auch vielleicht Wünsche aus dem Publikum einzugehen. Aber ja, gerade weil es neu ist, wird es vermutlich Bestandteil sein und auch, weil wir es ein bisschen zusammen performen.
Ja, Samuel Koch und Samuel Harfst, die beiden sind zusammen auf der Steh-auf-Mensch-Tour durch Deutschland. Herr Koch, Sie sind Schauspieler, Sie schreiben Bücher. Das dritte trägt den Titel Steh auf, Mensch. Untertitel Was macht uns stark? Der Wiener Psychiater und KZ-Überlebende Viktor Frankl, Erfinder der Logotherapie, der hat ein anderes Wort für Resilienz benutzt. Das heißt die Trotzmacht des Geistes, heißt es auch aus Ihrer Erfahrung, Herr Koch. Es ist alles auch eine Frage des mentalen Bewusstseins, der mentalen Haltung, ob man Krisen, traumatische Dinge im Leben oder Schicksalsschläge übersteht.
Ja, mit Sicherheit. Trotzdem werde ich jetzt aktiv sein und trotzdem werde ich versuchen, glücklich zu sein und trotzdem bleibe ich hoffnungsvoll und zuversichtlich. Mhm. Ich habe dann noch mir eine wissenschaftliche Hilfe gesucht, ja, von Neurobiologen und Hirnforscher Professor Gerald Hüter, der hatte gute Nachrichten auf meine Fragen, als ich ihn gefragt habe, kann man das denn ändern im Laufe seines Lebens oder ist alles genetisch verankert? Und man nannte dann den Begriff der Epigenetik, nämlich, dass man das verändern kann im Laufe seines Lebens. Und natürlich ist die Mentalität und auch eine mentale Verfassung, die aber auch morgen so und übermorgen ganz anders sein kann, entscheidend.
Das ist es. Es ist ja nichts statisch. Eben ja, auch die Verfassung nicht.
Genau.
Und was Hänschen nicht lernt, kann ja Hans immer noch lernen.
Ja, genau. Sie haben es eigentlich schön auf den Punkt gebracht. Genau.
Herr Koch, was wäre, wenn der Unfall nicht passiert wäre? Denken Sie manchmal darüber nach oder vielleicht denken Sie immer wieder darüber nach?
Jetzt, wo Sie es so fragen und ich merke, dass mich die Frage überrascht, daran merke ich oder stelle fest, dass ich so nicht denke. Also zumindest bestimmt ist nicht mein Alltag. Ich denke jetzt so gerade, wenn ich träume, dann hat es lange gedauert, bis ich mal einen Rollstuhltraum hatte. Mittlerweile ist er oft Bestandteil von Träumen, aber immer auch gekoppelt an Bewegung. Das ist ein absurdes Beispiel, habe ich dann einen Rollstuhl dabei, aber kann problemlos auf den Arm lehnen, Handstand-Akrobatik betreiben. Und warum erzähle ich was von Träumen? Weil es ja auch mit Wünschen zu tun hat. Was wäre, wenn ich das nicht hätte? Ja, ja, natürlich, mein Weg wäre woanders hingegangen.
Ja.
Ich weiß nicht, wo ich dann wäre, aber im Grunde ist ja auch diese sehr in die Vergangenheit gerichtete.
Ja, und die Tatsache, dass hinfällig. Sie das gar nicht tun, dass Sie gar nicht darüber nachdenken, das ist ja schon ein Zeichen für Resilienz, wo wir schon beim Thema sind. Sie denken da einfach nicht drüber nach.
Ja, da müsste ich jetzt drüber nachdenken, aber vielleicht haben Sie recht.
Ja, Herr Koch, Sie sprachen eben Ihren Rollstuhl an und irgendwo im Buch habe ich gelesen, Sie nennen den Ihren Demutspanzer. Das ist ein Wort, das musste ich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und Demut ist ja auch ein Begriff, den Sie später in dem Buch auch erwähnen, als, naja, zumindest etwas, was dazu beitragen kann, dass ein Mensch seine Resilienzreserven aktivieren kann.
Ja, richtig. Ich habe mich irgendwann entschieden, auch in dem Buch in verschiedene Werte einzuteilen, bewusst Werte gewählt, die man auch proaktiv selbst beeinflussen kann. Und einer davon ist eben der Demut. Und in dem Zusammenhang habe ich im Grunde, glaube ich, nur flapsig auch einen Satz formuliert, dass ich es im Grunde da leicht habe mit der Demut, mit dem 180 Kilogramm Demutspanzer, der mich sprichwörtlich am Boden hält und demütig hält und in dem weiteren Folge auch dankbar für alles, was ich noch habe und erleben darf. Und
naja,
so
Demut ist, glaube ich, auch etwas, was überhaupt einem Künstler oder ganz besonders einem Schauspieler ganz gut steht. Wie sehen Sie das?
Interessante These. Ich kann einfach nur von mir sprechen. Ich weiß nicht, wie das für andere zutrifft. Aber wobei, ich glaube, es ist für jeden Schauspieler auch gut, eine gewisse Ehrfurcht dem Zuschauer gegenüber. zu haben, eine gewisse Dankbarkeit, dass er kommt und sich hinsetzt und vielleicht auch bezahlt und einem seine Zeit schenkt. Und dass man auf der anderen Seite als Umkehrschluss als Schauspieler eben mit einer gewissen Demut gegenübertritt. In meinem Fall nutze ich dann spätestens den Applaus nach einem Stück und nutze die Verbeugung dann so für mich symbolisch zumindest immer. Und der Applausschall oder die Geste des Applauses, des schönen Geräusches, über mich hinweggeht und dann für mich gedanklich symbolisch auf die gerichtet wird, die all das möglich gemacht haben, die mich unterstützen oder die dann eben hinter mir stehen. Diese Form von Demut praktiziere ich jetzt auch wieder nur mental, aber dennoch in zum Beispiel den Vorstellungen.
Wo Sie gerade den Applaus angesprochen haben, es soll ja auch schon Zuschauer gegeben haben, die sich gewundert haben, dass Sie sich nicht so verbeugen wie die anderen und da erst gemerkt haben, dass Ihr Rollstuhl nicht bloß ein Requisit ist, sondern zu Ihnen gehört.
Ja, tatsächlich freue ich mich über diese Zuschauer. Ich finde es ein Stück weit auch ein Kompliment, wenn es gar nicht als Hilfsmittel des Schauspielers auftritt, sondern als Requisit der Figur.
Ja. Und was Ähnliches ist wahrscheinlich auch entstanden, als Sie mal mit Ihrem Kollegen Robert Lang zusammen, ja, muss man so erklären, der Robert Lang hatte Sie an seinen Körper befestigt und hat quasi Ihren Körper bewegt. Also das ist ja wieder diese Kreativität, von der Sie eben gesprochen hatten. Am Theater geht das eben.
Wir haben ganz simpel mit Klebeband gearbeitet.
Einfach normales Klebeband.
Ganz normales Klebeband, natürlich in Massen. Und Robert Lang, eben mein Kommilitone und heute guter Freund und immer noch Schauspielkollege in Goethes Faust, in Kafkas Bericht für eine Akademie, in 80 Tagen um die Welt, ich als Phileas Fogg und er als Passepartout. Er kam auf die Idee, dass er es spannend findet, wenn ein Schauspieler so reduziert ist auf seine Mimik und seine Sprachen und seine Gedanken und wollte sich mit Klebeband an die Wand kleben, das hat er irgendwo mal gesehen, um sich seine Bewegung zu nehmen. Dazu kam es nie, wir haben aber diesen Gedanken zu ihrem eigenen Umkehrschluss geführt und das Klebeband nicht genutzt, um ihn unbeweglich zu machen, sondern um mich beweglich zu machen. Das hat überraschend gut funktioniert, hat große Augen ausgelöst bei den Umstehenden im Studienflur der Schauspielhallen. Und diese großen Augen möchte man ja im Theater. Und dann waren wir als junge, ehrgeizige Schauspieler interessiert, dafür eine kreative Umsetzung zu finden. Und ich habe da lange gesucht, auch für mein Diplom-Vorspiel bei Kleists Marionettentheater oder Schizophrenenrollen. Und bin schließlich bei Franz Kafkas Bericht für eine Akademie fündig geworden. Und dort kann diese Menschwerdung des Affen, die dort beschrieben wird, ja in absurden Wesen, das ein Körper ist und zwei Köpfe hat, ja neu aufleben. Und es ist zwar Sprechtheater, meiner Meinung nach, aber auch eine Choreografie und für mich bezeichne es immer auch als eine Hommage an die Bewegung. Mhm.
Und da sagt doch dieser Affe glatt, ich hatte doch so viele Auswege bisher gehabt und nun habe ich keinen mehr. Vielleicht kommt das dem nahe, was Sie noch vor ja, nicht ganz 10 Jahren empfunden haben und es sich inzwischen ganz anders gewendet hat.
Das ist in der Tat.
Der Schauspieler Samuel Koch ist zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder. In Ihrem Leben hat sich durch diesen Unfall alles verändert. Wie lange hat es dann gedauert, bis Sie akzeptieren konnten, trotzdem Ja zu sagen zu sich und zu Ihrem Leben?
Gute Frage, vielen Dank. Also würde aber sagen, dass ich keinen Zeitpunkt festmachen kann oder vielleicht auch nicht festmachen will und auch nicht festmachen sollte, weil das mit Sicherheit ein Prozess war. Und natürlich habe ich im Moment ein größeres Ja zum Leben und allen Herausforderungen, die mir so gestellt werden, als zum Beispiel in der Akutphase der Reha-Klinik, in der ich auch teilweise keine Perspektive so sah für mich. Und dass natürlich eine erfreuliche Entwicklung stattgefunden hat. Ich hatte lange Zeit in meinem Leben immer vor dem Unfall gedacht, oh Mensch, ich bräuchte 3-4 Lebenszeiten, um all das zu machen, was es so Schönes in der Welt zu entdecken gibt. Zwischenzeitlich wusste ich überhaupt nichts mehr und mittlerweile bin ich erfreulicherweise wieder an dem Punkt, wo ich sage, Mensch, ich bräuchte 2, 3, 4 Leben, um all das zu tun, was ich gerne tun möchte. Und ich könnte allein vom Aufstehen bis zum Arbeitsbeginn bestimmt 197 Punkte finden oder Dinge finden, die mich nerven und die ätzend sind und störend. Man braucht doch nur die Nachrichten anmachen. Aber ich glaube auch, ich wette das, schlechter Scherz, es mindestens genauso viele Dinge gibt, für die man dankbar sein kann und die schön sind und für die es sich zu leben lohnt. Und diese Sichtweise hört sich in der Theorie vielleicht hübsch an, aber ist auch für mich nach wie vor ein Prozess. Und ich habe auch nicht jeden Tag einen guten Tag, wo ich dankbar, happy durch die Gegenrolle, sondern dieses Ja zum Leben ist auch eine Entscheidung, die man glücklicherweise treffen kann, aber auch meiner Meinung nach immer wieder neu treffen muss und sollte.
Also es ist eine lebenslange Aufgabe, sich dieser Frage auseinanderzusetzen. Bei jedem Menschen.
Ich denke schon. Und ich wollte keine Priorität in diesen Werten einräumen in dem Buch. Trotzdem habe ich mal das Kapitel des Sinns an den Schluss gesetzt. Nietzsche hat schon gesagt, wer ein Warum zum Leben hat, kommt mit jedem Wie zurecht.
Ja.
Da finde ich, steckt sehr viel Berechtigung in diesem Satz, auch wenn ich sonst jetzt vielleicht kein großer Nietzsche-Fan bin. Und so denke ich, ist es ähnlich mit einer Sinnsuche, die ich für sehr wichtig halte. Und ich habe es, glaube ich, in dem Buch auch mit dem Film mal verglichen oder sie ist, weil ich in der Zeit, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, auch gerade einen Kinofilm gemacht hatte. Und in meinem Leben ist es manchmal so, dass ich der Sinn von einem Lebensabschnitt, oder wenn man jetzt bei der Filmallegorie bleibt, manchmal eine Szene nicht versteht und die nächste auch nicht. Aber und erst am Ende des Films erschließt sich der ganze Sinn zusammen.
Ja.
Und so halte ich es für wichtig, auf der Suche zu sein und immer wieder zu suchen und immer wieder zu fragen. Ich spiele gerade in diesem Judas-Monolog, sagt Judas, sind nicht die Fragen zweifeln, nachdenken, sind nicht die Fragen das, ist nicht der Zweifel das, was den Glauben am Ende überlebt?
Sie sprechen das gerade an, der Glaube. Das ist ja neben Sinn, Dankbarkeit, Hoffnung, die Themen, die Sie schon angesprochen hatten, auch etwas, was für Sie sehr wichtig ist, war und ist. Und ich habe eben schon mal dran gedacht, als Sie erzählt haben, Jesus hängt am Kreuz und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also die größte Einsamkeit, die einem Menschen je widerfahren kann. Und Sie hatten es ja erzählt. Sie waren auch in einer ähnlichen Situation, obwohl Sie umgeben waren von Freunden, von Familien, von vielen wohlwollenden Menschen. Ja. Also diese Einsamkeit des ganz auf sich selbst zurückgeworfen Seins, hat es bei Ihnen den Glauben nicht auch mal ein bisschen ins Wanken gebracht?
Absolut. In einer Glaubensbeziehung ist es wichtig zu hinterfragen und ich glaube auch zu zweifeln. Und ich habe mit Sicherheit auch viel gezweifelt und gehadert und bestimmt mein vielleicht infantiles oder naives kindliches Glaubensbild stellenweise abgelegt. Und bis heute ist das ein dynamischer Prozess. Und ich habe halt für mich entschieden, es ist was dran. Und so wurde mein Glaube gerade in den verlassenen Zeiten, in denen ich dann irgendwie doch nicht ganz verlassen war, wurde er dann zu einer lebenserhaltenden Maßnahme. Und wie das praktisch aussieht, schwer zu beschreiben. Also ich fühle mich in meinem Alltag jetzt mal ganz praktisch, da ich aus dem Kunst- und Gerätetouren komme, beschreibe, ich hatte einen tollen Trainer in Frankreich, ich hatte viele tolle Trainer, aber einen besonders, wie ich dann so auch in Gottesbild adaptieren kann, ist eben derjenige, der, wenn man stürzt, sich dazwischen wirft und auch auffängt. Er ist beim Reck derjenige, der für die Flugteile sicherheitshalber das Polster zwischen Stange und Körper schiebt, also den Aufprall nicht verhindert, aber trotzdem den Schmerz lindert und dann auch der Erste ist, der einen tröstet. Und das finde ich für meinen Alltag und meinen Glauben, was immer auch ein Stück weit ein Gefühl ist, ganz passend.
Hat das auch es für Sie vereinfacht, auch Hilfe von anderen anzunehmen, weil Sie die Hilfestellung ja schon kannten durch das Training beim Kunstturnen?
Ich glaube schon. Also man könnte sagen, es ist weit hergeholt, aber ich finde tatsächlich, mir hat auf jeden Fall jetzt aufs Leben übertragen, die Entdeckung geholfen, dass wir alle irgendwo auf Hilfe angewiesen sind. Manche mögen es mehr, manche weniger wahrhaben und dass wir alle irgendwo voneinander abhängig sind. Für wen und mit wem lohnt es sich sonst zu leben als mit anderen Menschen? Und diese Erkenntnis der Abhängigkeit im positiven Sinne, ja paradoxerweise, für mich auch irgendwie ein Stück Freiheit, das auch so abgeben zu dürfen und zu sagen, ja, wir leben miteinander und wir helfen miteinander.
Ich muss nicht alles für mich alleine lösen oder mit mir alleine ausmachen.
Ja, das wäre grauenvoll.
Der Schauspieler Samuel Koch ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Koch, vor ein paar Jahren, Sie hatten eine kleine Gastrolle in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe. Und da konnten Sie das dann auch gleich persönlich nehmen, denn Sie haben vor Ort am Set Ihre Ehefrau kennengelernt, die Schauspielerin Sarah Elena Timpe, heute heißt sie auch Koch. War das Liebe auf den ersten Blick?
Oh wei. Muss ich aus Respekt dritter vorsichtig sein. Aber auf Anhieb eine Wellenlänge, über die gleichen Dinge gelacht und miteinander sehr viel Spaß gehabt und immer wieder zusammen Text gelernt und nochmal Text gelernt und nochmal Text gelernt. Und
so fängt das meistens an, ja.
Ja, ich mache mal einen Punkt.
Okay.
Ein Vogel wollte Hochzeit machen, kennt ihr die Geschichte? Fidirallala, fidirallala, fidirallala. Dann singt doch mit und hört euch an, wovon ich nun berichte. Fidirallala, fidirallala, fidirallala. Ob groß, ob klein, auf dieser Welt ist niemand gern alleine. Fidirallala, fidirallala, fidirallala. Was macht ein Vogel, der allein ist, wisst ihr, was ich meine? Fidirallala, fidirallala, fidirallala.
Rolf Zukowski und die Vogelhochzeit. Und so ein Vogel ist auch der Schauspieler Samuel Koch, der kurzerhand seine Kollegin Sarah Elena zur Ehefrau nahm. Ja, eine Wunderfrau haben Sie geheiratet, wie Sie selbst sagen, Herr Koch, und Ihr Glück wohl offensichtlich gefunden. Was bedeutet Glück sonst noch für Sie?
Also ich kategorisiere das Glück so für mich in zwei Bereiche. Einmal die Glücksmomente, die kommen und auch wieder gehen und manchmal auch unberechenbar kommen und wieder gehen, aber die man gleichsam auch meiner Meinung nach beeinflussen kann, für die man sich auch entscheiden kann. Ich hoffe und denke, dass jeder so im Laufe seines Lebens ein eigener Glücksmoment oder auch Glücksexperte wird und weiß irgendwann über kurz oder lang, was einen Glücksmomente beschert. Beispiel: wenn man gerne ins Kino geht und weiß, man ist dann glücklich, geht man ins Kino oder man verbringt einen Abend im Kreis lieber Leute oder man isst was Gutes oder man liest ein schönes Buch oder man tut sich andere Dinge zu, die einem gut tun. Ja, ich bin jetzt viel im Theater unterwegs. Manche sind glücklich, wenn ein schlechtes Theaterstück endlich vorbei ist, wie auch immer. Und das andere, das für mich Entscheidendere, ist das Glücklichsein mit der Betonung auf Sein, unabhängig von solchen Momenten, ist mit entscheidender oder eben auch die kleine Schwester des Zufriedenseins.
Ja.
Etwas, was nachhaltig ist und was auch, wenn ich mal einen Unglücksmoment habe oder unglücklich bin in einem Moment oder in einer Phase, trotzdem sagen kann, wenn ich mich auf eine Metaebene begebe, alles in allem, im Grunde lebe ich in Europa und bin eigentlich zufrieden. Auch wenn ich gerade schlecht drauf bin und gerade Pech hatte. Also das Gegenteil von Glück.
Sagt Samuel Koch. Der Schauspieler ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und mitgebracht hat er sein aktuelles Buch. Steh auf, Mensch, was uns stark macht. Es ist ein, ja auch grafisch, sehr schön gestaltetes Buch, Herr Koch. Und ganz vorne gibt es nicht etwa eine Übersicht über die Kapitel, die anstehen, sondern das ist so in Form eines Kreises, in Form einer Schnecke sind so die einzelnen Begriffe aufgezeichnet, mit denen Sie sich beschäftigen. Ein paar hatten wir ja schon angesprochen. Ich möchte noch auf einen zurückkommen.
Mhm.
Der heißt Loslassen.
Mhm. Steht der denn? Ich habe ja auch die Inhaltsangabe.
Loslassen, Seite 104.
Okay, okay. Ja.
Loslassen, von was?
Ja, in der Resilienzforschung spricht man von Verlassen der Opferrolle als eine der Resilienzsäulen. Die wird dort auch benannt. Und die Erfahrungsberichte, die dort mit verankert sind, kann man sich durchlesen. Ich jetzt für meinen Fall, wie man sich denken kann, musste mich in den letzten Jahren vor allem ja von verschiedenen Dingen trennen. Verschiedene Wünsche, Träume, zum Glück keine Wertvorstellungen, aber Perspektiven trennen und sie auch loslassen, um mich da nicht im Alltag drauf zu verkrampfen und um nicht ständig meinen einstigen Lebensentwurf mit dem aktuellen Lebenszustand zu vergleichen, um eben auch unbeschwert hier und jetzt zu leben und zu sein. Auch da handelt es sich wieder um Prozess, was mein Aggregatzustand wahrscheinlich ganz gut beschreibt, ist, dass ich versuche, zufrieden zu sein, aber mich gleichzeitig nicht zufrieden zu geben.
In Ihrem Buch steht auch, dass Sie nicht ganz uneitel sind, was auch Ihren eigenen Körper angeht, denn den pflegen und hegen Sie Tag für Tag. Sie machen Übungen und alles Mögliche, was auch wieder mit der Hoffnung zusammenhängt, falls es irgendwann mal etwas gibt, was Ihr Rückenmark wieder stabilisieren kann, dass Sie dann fit genug sind, was machen Sie dafür?
Ist bestimmt auch was Wertvolles irgendwo dran, aber will ich jetzt auch nicht den Haaren herbeiziehen, dass man sich in Form von visuellem oder in Form von Instandhaltung seine eigene Würde bewahren will. Ja. Aber da will ich jetzt auch nicht zu weit gehen. Und ich habe gerade ein neues Trainingsgerät entdeckt, was verschiedene alte Trainingsgeräte miteinander vereint. Nämlich, ich würde es mal so plump formuliert, einen Cross-Trainer nennen, in den ich eingestellt werde, in dem Kniegelenke, Hüftgelenke und Brustkorb fixiert werden und meine Arme oder Hände schnalle ich ein in so eine Cross-Trainer-Apparatur, wo mein Körper ziemlich dreidimensional im Stehen beziehungsweise im Joggen oder im Steppen, wenn man so will, durchbewegt wird, rotierend und gleichzeitig Gewicht auf alle Knochen kommt, das eigene Körpergewicht.
Wozu ist das wichtig?
Also im Grunde ersetzt das mein Handfahrrad und mein Beinfahrrad und mein Stehrollstuhl in diesem einen Gerät. Und für mich ist das zumindest wichtig, weil es mich irgendwie dynamisch hält und vital und auch gelenkig. Und es haben viele Querschnittgelähmte eine hohe Medikation von Präparaten, die den Körper beruhigen vor Krämpfen. Und die haben im Grunde eine lähmende Wirkung. Das wurde mir schon ziemlich früh in der Klinik nahegelegt und ich habe mich seither dagegen gewehrt, weil ich fast ein bisschen pervers fand, einem gelähmten Körper Präparate zuzuführen, die eine lähmende Wirkung haben. Und mein bestes Medikament gegen Krämpfe oder Verspanntheit ist halt Bewegung.
Ja.
Und so komme ich kaum guten Gewissens ins Bett, wenn ich mich nicht noch ein bisschen bewegt habe. Also es ist eine Mischung aus Wohlbefinden und auch dem Körper was Gutes tun, therapeutisch. Ja, ich könnte jetzt viele Aspekte aufzählen, sei es die Knochendichte oder Arthrose, Prophylaxe und so weiter. Natürlich auch bringt das Herz-Kreislauf-System in Schwung und die Körpersäfte in Wallung und hat viele Aspekte. Und sich zu bewegen, macht einen glücklich.
Ja gut, und was Sie im Laufe unseres Gesprächs ja auch erwähnt hatten, Herr Koch, Sie spüren auch sehr viel Energie in sich, die ja auch irgendwo hin muss.
Allerdings, ja, das stimmt.
Ja, ein Punkt haben Sie auch angesprochen in Ihrem Buch, und zwar das Endlichkeitsbewusstsein, mit dem sich ja besonders junge, auch nicht mehr ganz so junge Menschen schwer tun. Die glauben, alle erwischt es, nur mich nicht. Es gibt ja 50-Jährige, die noch in der Unsterblichkeitsblase, so heißt das, sich befinden. Dieses Endlichkeitsbewusstsein, ich kann mir vorstellen, davon waren Sie schlagartig erfasst, schon in sehr jungen Jahren. Warum glauben Sie, ist es wichtig, um ja so eine gewisse Form von Resilienz zu erlangen?
Zum einen glaube ich, dass das auch immer in Relation zu sehen ist mit einem Punkt in eines jeweiligen Lebens, den man gerade steckt. Vielleicht ist für manche gerade überhaupt nicht an der Tagesordnung, sich jetzt seines Endes bewusst zu sein oder macht eher depressiv oder krank. Man muss, glaube ich, auch da, ich will nicht sagen, eine gewisse Reife dazu entwickelt haben, aber irgendwie auch einen Umgang damit haben. Und eine Angst vor dem Tod ist immer auch ein Schutz, wo jede Art von Angst ein Schutz ist. Und die muss erst zu einem Respekt werden. Und dieser Respekt vor dem Tod ist, glaube ich, was Wichtiges. Es gibt ein kluges Zitat, ich weiß nicht genau der Brief, in welchem es steht, aber das Buch ist mir wohl bekannt, wie den meisten Menschen, weil es das bekannteste ist auf der Welt. Dort steht: Erkennet, dass ihr sterben müsst, auf dass ihr klug werdet. Ich glaube das irgendwie. Und dass man das Leben mit einer ganz anderen Perspektive zwangsläufig sieht, wenn man sich bewusst darüber ist, dass es auch endlich ist. Und man dann mit einer ganz anderen Wertschätzung in den Tag geht und mit einer ganz anderen Wertschätzung in das Leben geht und sich vielleicht nicht nur fragt, hoffentlich, was hat das Leben mir zu bieten, was kann das Leben mir geben, immer dieser Gib mir Mentalität zu sein, sondern eben auch sich selbst zu fragen, was kann ich dem Leben geben und was kann ich zutun in dieser Welt.
Ich glaube, Sie können dem Leben eine ganze Menge geben, Herr Koch. Und Sie können auch dem Leben von anderen Menschen eine ganze Menge geben. In Ihrem Buch Steh auf, Mensch, stehen einige Sachen drin, die man sich ruhig mal zu Gemüte führen kann. Untertitel: Was macht uns stark? Kein Resilienzratgeber, erschienen im Adeo Verlag. Samuel Koch, vielen Dank, dass Sie da waren zum Gespräch für Doppelkopf. Mein Name ist Karin Röder und jetzt verbleibt noch einer Ihrer Musikwünsche. Harold van Lennep heißt der Herr und sein Titel Liberation. Was steckt hinter diesem Wunsch?
Ja, ein Wunsch aus zweierlei Hinsicht. Einerseits der musikalische. Mir gefällt die Fusion aus schöner Klaviermusik und Pop-Rhythmen und Klängen, finde ich sehr gelungen. Und aber auch die Mischung von gesprochenem Wort bzw. Text und den Klavierklängen. Ähnlich versuche ich es auch in Musiklesungsabenden, zum Beispiel mit meinem Bruder, zu vereinbaren. Das war ein gutes Beispiel, das uns vorangegangen ist. Und auch inhaltlich geht es um die Frage, was passiert, wenn das Leben kaputt bricht. Und unter anderem die Vorstellung wird dort vorgetragen. Stell dir vor, ein Gott schlingt seine Arme um dich und sagt, willkommen zu Hause.
Willkommen zu Hause. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Samuel Koch.
Ich mir auch. Vielen Dank.
What happens when life breaks down? When there is systemic contradiction. My name symbolized all that was corrupt to society. His name symbolized all that was pure. And I was being held in the embrace of a man who was pure. And these inviolable sanctities were preserved in those 10 words. And it is the desacralization of all of these that has put us in the mess that we find ourselves. Isn't it true? Alas, it is much worse. A person may end up believing in anything.